sich selber da auch wichtig genug zu nehmen und wichtig genug zu machen, um zu jemandem zu werden, wo der Hund sich auch gerne anpassen kann. Ne? Weil das tun sie ja in der Regel. Ne? Wenn sie dann irgendwie wissen, was wir von ihnen möchten und sie sich dann ja viel besser darauf einstellen können, ne? Und dann am Ende ja auch ein besseres Leben, weil in der Regel auch entspannter führen können, ne? Weil ja auch allein sich dieses Gefüge mit dem Menschen dadurch ja auch entspannt. Und wenn immer Druck auf dem Kessel ist, weil irgendwas nicht läuft, funktioniert das ja für beide ja irgendwie oft nicht.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Ich freue mich, ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme zu interviewen. Sie ist Hundetrainerin in Dortmund mit ihrer eigenen Hundeschule Emscher Hund, Canis-Absolventin und jetzt auch Canis-Dozentin. Silvia Kretschmann ist heute zu Gast. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Reminder, die nächste Folge erscheint nicht Freitag in 2 Wochen. Ich mache nämlich Urlaub und der Canis Podcast macht eine kleine Frühlingspause und setzt mit 2 Folgen aus. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Hallo Silvia, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch, dass wir mal wieder eine Personenfolge haben. Das ist ja schon ewig her. Vielleicht kennen einige HörerInnen das Format gar nicht. Wir stellen alle Canis-DozentInnen erstmal einer Personenfolge vor. Trotzdem reden wir ein bisschen thematisch heute auch, aber haben auch erstmal ein paar Fragen zu dir. Und wir starten diese Folgen immer mit einem kleinen Spiel. Bist du bereit?
Absolut.
Wir haben hier einen Umschlag, da sind ganz verschiedene Begriffe drin, die die Hundeszene, das Hundetraining betreffen. Und ich würde jetzt mal in diesem Umschlag so rumkruscheln. Du sagst Stopp, dann bekommst du einen Begriff und dann darfst du einfach sagen, was dir einfällt.
Okay.
Als erstes, ja? Okay, ich krusche.
Stopp.
Und hier steht kontextspezifisches Lernen.
Ja, das ist so eine Sache, die wir in der Hundeschule natürlich rauf und runter versuchen zu erklären und den Hundehalterinnen auch wirklich so gut nahezubringen, dass sie es verinnerlichen, was das genau ist. Wenn man einem Hund Dinge beibringen möchte, dass man immer auf dem Schirm haben sollte, dass der Hund immer in der gesamten Situation lernt und diese auch komplett abspeichert. Das heißt, wenn ich eine einzige Komponente ändere, es für einen Hund gegebenenfalls eine komplett neue Situation sein kann. Und dass das für die HundehalterInnen manchmal schwierig ist, zu verstehen, wenn einem Hund etwas beigebracht wurde, dass es eventuell draußen vor der Haustür bei Regen, wenn man es vorher drinnen im Schlafanzug auf dem heimischen Teppich beigebracht hat, eventuell von dem Hund noch nicht abrufbar ist oder leistbar ist, wenn man mal von sowas wie einem Sitz oder so ausgeht. Das ist eine ganz wichtige Sache, gerade wenn es um komplexere Verhaltensweisen geht.
Benutzt du im Hundetraining dann das Wort kontextspezifisch oder umschreibst du das oder wie sagst du das, wie gibst du das an HundehalterInnen weiter?
Situationsbezogen, so sage ich es wahrscheinlich. Nicht kontextspezifisches Lernen, der Hund lernt situationsbezogen. Und ja, das ist einfach wichtig zu wissen, wenn man Verhalten generalisieren will.
Okay, sehr schön. Bist du bereit für noch einen weiteren Begriff?
Ja, bin ich. Es ist ja die erste Aufregung ein bisschen weg.
Ja. Ich kruschel wieder.
Stopp.
Oh, Beißvorfall.
Beißvorfall, ja. Das kann ja alles sein, von glimpflich ausgegangen, harmlos, innerhalb einer Rauferei, normalen Auseinandersetzung zwischen Hunden. Das kann aber auch was wirklich Schlimmes und gefährlich, dramatisch und das Leben beeinträchtigendes geben. Es darum geht, dass zum Beispiel ein Hund einen Menschen gebissen hat, vielleicht sogar aus dem Off heraus, in der Situation, wo der andere Mensch vielleicht gar nicht wirklich involviert war. Ja, das ist eine Sache, die oft im Hundetraining vorkommt, aber auch tatsächlich in der kompletten Spannbreite. Ne? Also manchmal ist ein Beißvorfall tatsächlich eine Sache, wo man am Ende feststellen darf, dass es eine normale Auseinandersetzung zwischen Hunden war, wenn man davon vielleicht ausgeht, dass es Hunde sind, die in einem Haushalt leben. Manchmal sind es aber wirklich auch sehr schwerwiegende Dinge, die vielleicht sogar auch zu einer Einschätzung durch einen Amtsveterinär geführt haben, also zu einer Einstufung durch einen Amtsveterinär geführt haben, dass ein Hund vielleicht sogar als gefährlich eingestuft wurde oder wird im Nachgang. Ne? Ja. Kleines Wort und so viel krasse Möglichkeiten dahinter, ne?
Mhm. Hast du viele Hunde im Training, die schon mal irgendwie gebissen haben, auch wenn es dann vielleicht eher heißt, er hat mal geschnappelt oder so, aber die in irgendeiner Form gebissen haben und auch da vom Spektrum von bis?
Ja, tatsächlich schon. Ich muss jetzt tatsächlich mal einmal in meinem Kopf so ein bisschen überschlagen, was gerade so in den letzten Monaten oder anderthalb Jahren in der Kundschaft war, so sehr viel. Der klassische Schnapper, ja. Umgelenkte Aggression, tatsächlich häufig im Kontext Aggressionsverhalten an der Leine, ne? Dass der Mensch auch in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn der eigene Hund Aggressionsverhalten nicht so ausleben kann, wie er es vorhatte. Artgenossenunverträglichkeit auch, ja, also das heißt so, dass die Leute oft nicht den Mut mehr haben, Hunde in den Sozialkontakt zu lassen, weil eine Sache passiert ist, eine Prügelei oder vielleicht auch losgerissen und auf den Nachbarshund gestürzt, solche Sachen. Oder die man dann vielleicht in dem Moment nicht wirklich einordnen konnte, ne, als Kunde oder Kundin. Und manchmal ist man ja einfach mittendrin im Leben und dann passieren Dinge. Und tatsächlich auch Situationen, wo es halt Beißvorfälle in der Familie gab, wenn der Hund in der eigenen Familie Aggressionsverhalten zeigt, zum Beispiel gegen den Ehemann ein Fall oder auch gegen Kinder, wo es manchmal nicht zwingend ein Beißvorfall ist, sondern die Vorstufe, wo wir von Knurren oder sowas sprechen, was vielleicht nicht einzuordnen ist durch den Menschen in dem Fall und einzuschätzen ist, sowas. Ja, kommt häufig vor tatsächlich.
Ja, es klingt oft so groß direkt, aber es ist also, dass ein Hund da was zeigt, ne, dass ein Hund schnappt, wie es dann gerne so ein bisschen runtergeredet wird. Ja, schnappen ist ja auch beißen, aber es ist halt ein kleines Beißen und es ist halt nicht direkt eine riesige Körperverletzung unbedingt immer hinten dran. Aber wie häufig Hunde halt Aggressionsverhalten zeigen, das glaube ich, ist bei uns noch mal viel präsenter vielleicht, weil wir es so oft mitbekommen und viel normaler irgendwo auf eine Art auch, oder?
Ja, genau. Wir heißen das natürlich nicht gut, ne? Nur natürlich kommen zu uns Menschen, die vielleicht an so einer Stelle gerade ein Problem haben. Ne? Natürlich sehen wir die dann öfter. Und das ist jetzt nur der spätere Junghund in der Erwachsenenhundebereich. Ne? Es gibt natürlich auch noch viele, viele Menschen in der Kundschaft, die da unauffällige Hunde haben. Ne? Und wo wir aus dem Welpen- oder Junghundebereich ja irgendwie präventiv auch arbeiten, dass Dinge gar nicht entstehen und Menschen wissen, wie sie Sachen einschätzen können und einen Hund anleiten können, dass Dinge halt einfach nicht passieren. Oder beziehungsweise wenn man einfach in ganz schlechtes Management geht, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz hat, wo man noch gar nicht so weiß, wohin die Reise mit dem hingehen kann, ne?
Im Vorgespräch zu dieser Podcast-Folge hast du auch erzählt, dass du aktuell ziemlich viele rumänische Beißer in Anführungsstrichen hast. Das heißt, viele Hunde aus dem Auslandstierschutz. Was für ein Beißen kann man sich da vorstellen?
Ja, also meistens sind die Menschen, die dann ins Training kommen, schon über den Punkt hinweg, der öfter leider vorkommt bei den Hunden, die so ein bisschen aus der Defensive raus agieren, ne, denen vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen zu viel ist am Anfang, die dann, ich sag mal, aus Angst oder Unsicherheit beißen, so wird es dann im Erstgespräch von dem Kunden oft formuliert oder von der Kundin formuliert. Wenn im Hund jemand zu nahe kommt, dass er dann sagt, ich möchte das nicht, dass der Hund da eine aktive Grenze zieht, sowas. Aber bei dem Punkt sind die meisten dann schon hinweg, weil das oft halt so Sachen sind wie Halsband anlegen, wo der Hund überlegt, ob er aus der Nummer noch mal rauskommt. Das funktioniert ja in der Regel dann relativ früh mit einem Dranbleiben und einem guten Training des Menschen. Und meistens kommen die Leute zu mir, wenn die Hunde dann schon ein bisschen länger da waren und dann so Sachen entwickelt haben wie, ja, da bin ich spazieren gegangen und dann ist ein Mann uns entgegengekommen und der hatte aber auch einen langen Mantel an und dann ist der Hund ihm einfach in den Mantel gegangen und hat dann leider noch das Bein erwischt. Aber eigentlich hat er ja nur Angst gehabt vor dem langen Mantel. Und solche Geschichten, das ist jetzt nur ein bildhaftes Beispiel, die habe ich relativ häufig. Und dann gucken wir uns an, wo das eventuell seinen Ursprung hat und wo die Motivation des Hundes liegen kann und wie man das so in der Arbeit mit dem Menschen irgendwie auf eine sichere Basis stellen kann, dass das in Zukunft nicht mehr passieren muss. Ja, das ist oft so das Ziel. Und das ist halt relativ häufig Tierschutzhunde aus Rumänien mit unterschiedlicher Schläge, ne? Also es ist jetzt nicht immer unbedingt der Typ, Herdenschutztyp, was auch immer, oder der Hütehundtyp. Ne? Du weißt, wahrscheinlich hast du Bilder vor Augen, welche Hunde ich da gerade so beschreibe, oder diese etwas kurzbeinigere. Ne? Und das sind alles irgendwie ähnliche Geschichten, die die Menschen erzählen, wie sie zu dem Hund gekommen sind und wie sich das oft so entwickelt hat. Und da weiß ich immer nicht, ob das daran liegt, dass diese Hunde dann irgendwie unpassend waren oder was. Daran liegt es, glaube ich, oft gar nicht. Aber manche von denen sind halt einfach ein bisschen, nicht ganz so einfach zu handeln. Glaube ich, nicht ganz so einfach, wie es vielleicht am Anfang mal versprochen wurde, diesen Menschen.
Und sehr strategisch unterwegs häufig.
Ja, voll, ne? Und die wissen natürlich, ihre Dinge halt auch einzusetzen. Also du meinst die Hunde, ne? Oder?
Ja, Fight oder Flight. Oder
genau.
Süß sein.
Genau, süß sein.
Demütig.
Demut total übersteigert, genau. Ja. Die wissen halt, ihre Strategien genau zu nutzen. Absolut.
Du hast gesagt, dass das dann häufig an einem Punkt, wo die schon länger da sind. Glaubst du, es hängt damit zusammen, dass sie erstmal vielleicht eher als ängstlich und unsicher wahrgenommen werden oder es wirklich sind und dann nach einer Zeit auftauen und dann neue Strategien hinzukommen im Kopf der Menschen, aber dieses Angsthund oder dieses ängstlicher Hundebild immer noch so bleibt, obwohl sie jetzt halt schon eigentlich recht selbstbewusst auf der Straße auftreten?
Ja, finde ich, ist gut beschrieben. Das kommt der Sache so im Großen so ziemlich nah, ne, was so die einzelnen Geschichten dieser Kundinnen betrifft. Ja. Und vielleicht schafft man es auch nicht als Halter da den neuen Ist-Abgleich zu gehen mit dem Verhalten, was der Hund dann hat, ne, weil man vielleicht den alten Hund irgendwie noch präsent vom inneren Auge hat oder auch, weil man ja auch schon so irgendwie ein eingespieltes Team ist mit allem, ne? Also, dass man da das vielleicht dann einfach gerne auf die Ängstlichkeit, die Unsicherheit zurückführen mag. Es relativiert das natürlich auch oft, ne? Also, wenn das der Grund ist, ist es oft für das Gefühl von uns Menschen ja ein bisschen nachvollziehbarer, als wenn man sagt, ja, der macht das einfach, weil er da seinen Standpunkt untermauern will. Na, und das kann ja jetzt dann alles sein. Komm mal bitte nicht so nah an meinen Besitzer oder meine Besitzerin ran. Bitte kommen Sie nicht so nah an unseren Tisch im Restaurant.
Esstisch.
Ja, genau. Ne? Und da kommt der Kellner aus Versehen das fünfte Mal vorbei. Das ist leider eine Minute zu spät. Und der Hund fühlt sich genötigt, was zu machen. Solche Sachen. Ne? Und das ist halt vielleicht dann schwierig, es einmal unter einem neuen Licht zu beleuchten. Und dann habe ich das oft, dass dann diese Kundinnen kommen und auch schon bei anderen Hundeschulen waren oder vielleicht sogar auch noch sind, ne? Und dann einfach manchmal der Blick von einem Trainer von außen, der das ganze System noch nicht kennt, einfach hilft, ne? Das ist ja auch manchmal, das kenne ich doch auch, wenn jemand sehr lange bei mir im Training war und Verhaltensweisen gar nicht mehr gezeigt werden, vielleicht weil ich anwesend bin und davon, das kennst du, da muss man gar nicht was am Hund gemacht haben. Hunde schneiden ja voll mit, dass wir diejenigen sind, die Dinge sagen, aufgrund dessen der Mensch sich im Anschluss dann irgendwie anders verhält. Und dann ist es manchmal auch sinnvoll, einfach zu jemand anders zu gehen, der sich das nochmal angucken kann und vielleicht auch nochmal mit einem freien Blick draufschauen kann und einordnen kann.
So viel zum Beißvorfall.
Stimmt, da waren wir ja immer noch.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was über deine Arbeit gehört, sehr spannend. Jetzt würde ich gern erstmal von dir wissen, du bist ja jetzt neue Canis-Dozentin und was für Veranstaltungen machst du bei Canis jetzt?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich ganz frisch begonnen in diesem Jahr und gerade meine allererste praktische Woche 1 hinter mich gebracht, vor 3 Wochen. Das ist eine Veranstaltung, die ich mitbetreuen werde und Arbeit mit aggressiven Hunden Teil 1 zusammen mit der Verena Kretzer.
Das heißt, du warst auch selber Canis Studentin, oder?
Genau, und war ich auch.
Wann hast du deinen Abschluss gemacht als Absolventin?
Oh Mann, ich bin, das ist gar nicht lange her.
Ungefähr.
2,5 oder 3 Jahre. Ich bin immer total verballert mit Zahlen. Das hätte ich mir auch einmal rauslegen können vorher.
Ich auch und ich könnte es gerade auch gar nicht genau sagen. Also 2 Jahrgänge vor mir oder 1 Jahrgang vor mir oder
so. Ja, irgendwie so um den Dreh, genau. Okay. Ich müsste echt, ich glaube 22 oder 21. Ja, da bin ich schlecht bei Zahlen. Das ist
dann
nicht mein 21 Ding.
21 wahrscheinlich. Ja,
wahrscheinlich. Okay.
Gibt es einen Moment im Canis-Studium, an den du dich ganz doll erinnerst, der irgendwie immer noch so in deinem Gedächtnis oder in deinem Herzen ist?
Also, es gab tatsächlich wahrscheinlich viele schöne Momente und auch Momente, die irgendwie ergreifend waren oder wo man vielleicht auch mal verzweifelt war, weil so ein Studium auch sehr anstrengend ist und man viel lernt und manchmal auch, also das werden diejenigen von den Zuhörerinnen, die vielleicht gerade studieren, auch selber wissen, dass man manchmal einfach so denkt, es fällt gerade alles auseinander wegen den ganzen Informationen, die man kennt und in seinem Kopf oder im eigenen Kopf ist alles auf einmal nur noch durcheinander. Sowas fand ich manchmal sehr ernüchternd, aber so richtig den Moment, wo ich sage, ach, also da, wo wir uns 20 Minuten alle lachend in den Armen gelegen haben, danach, das weiß ich gar nicht, sowas habe ich jetzt irgendwie nicht im Kopf. Die Prüfung vielleicht. Ich bin so ein Prüfungstyp, ich habe immer Bock auf Prüfung, ich finde sowas gut. Mhm. Und die Iris hat mich in meinem Fachgespräch so kalt erwischt. Da habe ich gesagt, da weiß ich leider nicht zu. Da hat sie mich eine. Das ist noch sehr da, weil eigentlich.
Bei was für einem Thema? Weißt du das noch?
Ja, es ging gar nicht um Hunde. Es war eine Frage aus der Biologie und es ging um Gruppen und warum ist es sinnvoll, in einer Gruppe zu leben. Und ich saß da wie Ochs vorm Berg und ich denke, warum hat sie mich denn jetzt nicht irgendwas über Hundeverhalten gefragt? Und es ging. Und es ging wirklich die Sinnhaftigkeit in einer Herde vielleicht zu leben, ne, weil man als Beutetier untergeht in der Masse der anderen, ne, um solche ganz einfachen biologischen
diese Effekte und so.
Genau,
ne?
Um diese biologischen Zusammenhänge und Erklärungsmodelle, die es dann da gibt. Und ich saß da und denke so, ne. Und dann waren sie so nett
Herde?
Und wollten helfen. Und ich so, mein Kopf ist leer, ich kann gerade da gar nichts zu sagen. Das war irgendwie das war auch tatsächlich meine Lücke, weil ich habe gesagt, so werden sie schon nicht fragen. Von den Effekten, genau. Ist das Verwässerungseffekt? Weiß ich nicht mehr.
Oh. Ich weiß es nicht. Es gibt mehrere auf jeden Fall.
Ja,
Vor- und Nachteile. Ja.
Da war ich kurz traurig in der Prüfung. Und dann ging es aber. Dann ging es.
Okay. Ja, was hast du denn für eigene Hunde?
Ich bin immer noch so im alten Sprech drin. Also wir hatten bis vor kurzem 2 Thailand Ridgebacks und die Hündin ist vor kurzem gestorben. Deshalb rede ich immer noch von unseren Hunden, aber jetzt kann ich wieder von unseren Hunden reden, weil seit 3 Tagen haben wir einen neuen Welpen dazu bekommen. Also das heißt, wir haben jetzt noch einen Thailand Ridgeback Rüden und einen kleinen mitteldeutschen Fuchs, also einen altdeutschen Hütehund dazu bekommen. Der jetzt auch hier ist, also der jetzt gerade nicht hier drin ist, weil sonst könnten wir uns wahrscheinlich nicht gut unterhalten, weil er sehr, naja, er erzählt ganz gerne in seinen jungen Wochen schon. Mhm. Die beiden haben wir jetzt, also ich bin jetzt gerade mittendrin in der aufregenden Welpenzeit.
Das heißt, das ganze Haus ein bisschen voll von Oxytocin oder geht es dir da anders als den HundehalterInnen, die so in die Welpengruppe kommen?
Ich hätte ja gesagt,
eher genervt.
Ich hätte ja gesagt, nein, ich bin gar nicht so emotional. Dann habe ich dieses Foto, gab es wohl irgendwie bei Instagram, wo wir diese Welpen alle auf dem Arm haben. Also einmal für einen Kontext, dort wo die praktische Woche 1 war, dort auf dem Hof gab es halt einen Wurf. Und dann war das so ganz nett, weil vielmehr gab es 2 Würfe, 18 Welpen an der Zahl gleichzeitig auf diesem Hof und die ganzen praktische Woche 1 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und wir hatten quasi eine große Gruppenzusammenführung, die Canis-Gruppe und die Welpengruppe, und haben eine halbe Stunde alle gemeinsam verbracht. Und da gibt's halt ein Foto, wo ich diesen Welpen auf dem Arm habe, wo ich also wirklich behauptet hätte, also ich bin da emotional nicht angegriffen. Und eine Freundin von mir screenshottet das und schickt mir das so zurück mit meinen Augen so als Herzchen ummalt. Und in dem Moment ist es mir dann auch bewusst geworden, dass man auf dem Foto schon sieht, dass mir das wirklich emotional doch ein bisschen was ausmacht. Ja, voll. Der ist einfach total niedlich, ne? Also ja, ganz, ist, ein ist ganz süßer
sehr
Hund.
Sehr niedlich.
Und wenn der einen so anguckt, ja, das ist schon cool.
Und jetzt nochmal für unsere HörerInnen zur der Rasse Thai Ridgeback. Was ist das denn jetzt? Wieso? Das ist doch kein normaler Ridgeback.
Kein normaler.
Wie kann man sich das Gerät vorstellen?
Ja, das ist eine Hunderasse aus Südostasien. Thailand natürlich, wie der Name sagt, wobei auch irgendwie Vietnam, so die Ecke, wahrscheinlich auch der Ursprung ein bisschen zu verorten ist. Das sind Urhunde. Nicht so, im Verhalten nicht so gut zuordbar, dass man sagen könnte, diese Rasse ist für dies und das gezüchtet. Das sind halt Jagd- und Wachhunde. Die werden da zur Grundstücksbewachung eingesetzt, aber auch irgendwie, also so habe ich es gesehen, als ich dort war, aber auch zur Jagd irgendwie wohl mitgenommen. Davon weiß ich nichts, also nichts aus eigenen Erfahrungsschätzen, also was ich mal irgendwie da wahrgenommen hätte, aber sind halt sehr, sehr autarke Jäger, fast vergleichbar mit so einem Podenco, würde ich sagen. Also sehr unabhängig vom Menschen, also nicht vergleichbar mit unseren Jagdhunderassen, ne? Also jagdlich hochmotivierte Hunde. Gleichzeitig aber auch im Aggressionsbereich sehr auffällige Hunde.
Das heißt, da kennt man sie meistens auch für, ne? Also so, das ist so das Erste, was mir im Kopf auch direkt aufploppt, wenn ich dir das so höre.
Genau, aber die sind halt super ausdifferenziert in ihrem Ausdrucksverhalten im Bereich der Aggression. Also ich finde das super geil, ich finde das super spannend und auch so jetzt hier mit den beiden Rüden hier echt gut mit anzusehen, wenn der erwachsene Rüde hier seine Kauplatte verteidigt von dem Kleinen, der gesagt hat, oh, dürfte ich mal bei dir eben gucken, ob die vielleicht interessanter ist als meine und so. Das ist schon ziemlich schön, wie ich finde. Aber ich weiß halt auch von anderen echt beeindruckend. Für uns ist das so täglich Brot, die so zu sehen, auch so laut und so zu hören, ne? Und wenn Menschen, die damit vielleicht nicht so dauerhaft in Kontakt sind dann auch schon eher beeindruckt von der Art von Aggressionsverhalten. Aber es ist bei unseren Hunden halt super angepasst gewesen oder ist, ne, gewesen bei der Hündin und ist bei dem Rüden. Gibt es natürlich auch, wenn die Hunde irgendwie ein bisschen schief laufen und zum Beispiel im Tierheim oder so landen, auch echt in sehr, sehr ausgeprägt dann und dann nicht mehr verhältnismäßig. Ja.
Mhm. Also man muss schon wissen, was man da hat.
Ich finde, da kommt es bei der Rasse voll drauf an, dass man sich gute Züchterinnen auspickt, dass man schaut, dass der oder diejenige einen guten Blick auf die Verpaarung gehabt haben. Also nicht nur in Bezug auf Gesundheitswerte, sondern auch auf einfach die soziale Kompetenz von diesen Hunden, ne? Also, dass da nicht im übersteigerten Aggressionsbereich ein Hund verpaart wird, finde ich super wichtig. Ne? Aber da muss man halt schauen, dass man guckt und sich die Eltern gut anguckt.
Ja, wir haben ja heute auch so ein bisschen ein Thema mit in die Folge gebracht. Deswegen sehr gut, dass wir jetzt schon mal so einen kleinen Einblick über deine Hunde haben. Nämlich geht es darum, wer passt sich an wen an im Zusammenleben zwischen Mensch und Hund? Was würdest du sagen, wie sehr hast du dein Leben an Hundehaltung generell angepasst?
Ich glaube, ich habe es gar nicht so angepasst. Also das wäre jetzt so mein Bauchgefühl, was ich sagen würde. Ich würde jetzt sagen, nicht groß. Mag aber auch damit zu tun haben, dass ich halt die Hunde, die ich hatte bisher, und bei dem Kleinen weiß ich es ja jetzt noch nicht so, es wird ja sicher erst in der Entwicklung zeigen, mir Hunde rausgepickt habe, die gut in mein Leben passen. Also sportliche Hunde, die Bock haben auf Bewegung, genügsam aber trotzdem sind, das heißt nicht so einfordernd sind. Und da weiß ich jetzt noch nicht, wie das mit dem Neuzugang hier wird. Der ist ja vom Typus her wahrscheinlich ein bisschen anders. Also wirklich ein bisschen genügsamer Hundetyp. Ich weiß auch nicht, wie so Komponenten, also ich bin Tendenz so, ich muss nicht immer super früh aufstehen. Ich kann auch mal gerne ein bisschen länger liegen bleiben, wenn ich frei habe, sowas. So sind die Hunde halt auch. Da weiß ich, oder gewesen. Ich weiß halt nicht, ob die das so mitgebracht haben oder ob die sich angepasst haben oder ob sich das so entwickelt hat. Aber ich glaube, das waren einfach Hunde, die einfach gut in mein Leben oder in unser Leben gepasst haben. Und ich habe auch mich nicht eingeschränkt. Also wenn ich in Urlaub gefahren bin und die nicht mitnehmen konnte oder auch wollte, dann sind die in eine Pension gegangen oder zu Freunden oder Kolleginnen, je nachdem. Heißt, ich glaube nicht, dass ich mich viel anpasse oder angepasst habe. Aber es könnte auch sein, dass das ein falsches Bild ist, was ich habe. Ich müsste vielleicht jemand anders fragen.
Hast du einen Saugroboter?
Nee. Worauf ziehst du ab mit der Frage?
Ja, wenn ich so überlege, bei mir zu Hause, wenn ich reinkomme, dann hängen da erstmal Maulkörbchen und Schlepplein und alle Sachen, die ich schnell mit aufs Training, zum Training nehmen kann. Und also mein Eingangsbereich ist immer extrem dreckig, weil das so unsere Dreckschleuse ist. Dann, ja, also so, ich habe natürlich auch einen Hund, den man sehr, sehr viel managen muss, weil er sonst einfach schwierig ist. So, und deswegen ist dann auch klar, welche Türen man wie zuschließen muss, weil sonst werden die einfach aufgebrochen. Oder ich weiß, ich muss immer Essen wegstellen, weil wir einen offenen Wohnbereich haben, weil ja meine Rumänin sonst einfach das Essen halt isst und auch von wo oben runter drauf geht und das einfach nimmt. Und wenn ich so durchgehe, da denke ich, oh ja, ich habe schon ganz schön viel mich an die Hundehaltung mittlerweile angepasst.
Ja, aus Managementsgründen. Und wenn du das so erzählst, ne, sage ich natürlich, ja, okay, ich auch. Weil das ist halt, glaube ich, halt genau das, was ich gerade meinte. Es fühlt sich für mich halt nicht an wie eine Anpassung oder wie ein Management, sondern es ist auf einmal das neue Normal. Und deshalb ist es so und fühlt sich deshalb nicht mehr an, als würde ich mich da groß angepasst haben in der Vergangenheit. Aber wenn du jetzt gerade von der Rumänin und dem Lebensmitteldiebstahl erzählst, unsere zuerst verstorbene Hündin ist halt, das ist die Meisterdiebin gewesen. Ne? Und das waren, ich habe manchmal, wenn ich nicht dran gedacht habe, Sachen wegzupacken, also aus den Folienpackungen rausgeräumt, aufgemacht, der hat ja nichts gegessen, was man nicht verwerten konnte als Hund. Und die Folien schön nach rechts gelegt und nach links die Süßigkeiten zum Essen und so. Aber Gott sei Dank war sie wirklich nicht unverträglich, was irgendwelche Sachen, das kann ja auch echt gefährlich sein, wenn Hund da Schokolade räubert und was auch immer, ne? Aber toi, 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 das war bei ihr nie der Fall, aber ganz schlimm und ganz perfide. Also ich sitze hier und arbeite. Mein Mann geht zum Sport und ich höre es nur tippeln und denke, was macht denn der Hund? Und ich sitze so im Halbdunkeln hier, mache Buchhaltung, ne? Und auf einmal kommt ein Hund neben mir auf sein Körbchen und hat die Pizza unterm Zahn. Und ich gucke so runter und in dem Moment sagt sie, oh scheiße, es war ja noch jemand hier. Ja, und dann habe ich gedacht, weißt du was, Chapeau für diese Leistung, lass ich sie dir, darfst du die essen. Hat sie sich die vom Herd aus dieser Pizzaschachtel geholt, die gestern beim Essen noch über war, vom Abendessen. Aber ganz selbstverständlich, oh, er ist weg, ich geh mal. Und hat irgendwie verpeilt, dass ich hier war, da war sie schon ein bisschen älter. Das wäre ihr wahrscheinlich noch nicht passiert, als sie noch jung war. Hätte sie die in der Küche gegessen, ohne dass ich das gemerkt hätte. Ja. Oder einmal, ich komme nach Hause und dachte, es war Schlimmes passiert, weil alles rot war, alles war rot. Hier so Holzdielen haben wir, ne? War schon überall eingesogen. Da hat sie sich so eine Packung gekochter rote Beete aus der Ablage geholt und hat sie durch die ganze Wohnung gezogen und es tropfte halt überall aus dieser Packung raus. Ich dachte erst, ein Hund ist tot, als ich nach Hause kam. Es war nur rote Beete. Ja. Ja, man passt sich doch an. Fühlt sich halt nicht an wie Anpassung, ne?
Gibt ja vielleicht nochmal unterschiedliche Arten von Anpassung, aber da kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen drauf. Was würdest du sagen, wie sehr ist das Leben, also dein Leben, an die Bedürfnisse deiner Hunde angepasst? Und andersrum, wie sehr sind deine Hunde an dein Leben angepasst? Also an deinen Alltag, an deine, ja, wie du deinen Tagesablauf vielleicht auch gestaltest?
Also wie zuerst war, wie mein Leben die Bedürfnisse meiner Hunde matcht?
Mhm. Ja, also wie sehr hast du dein Leben an deren Bedürfnisse angepasst? Also die müssen jetzt raus, die brauchen jetzt einen Spaziergang, die brauchen jetzt das, die brauchen jetzt das. Und wie sehr sind sie an deinen Alltag, an deine Alltagsstruktur angepasst?
Ja, ich fange mal hinten an, das ist nämlich einfacher, weil an meiner Alltagsstruktur, finde ich, sind sie sehr gut angepasst. Den Kleinen nehme ich jetzt immer aus, weil da ist noch gar nichts angepasst. Haben wir, merkt man ja nachts immer, dass da noch nichts angepasst ist. Das heißt, auch früher mit ins Büro gehen und so, das war alles immer kein Thema, das passte immer. Und da war natürlich dann meinerseits immer noch mal ein bisschen Management obendrauf. Aber was so die Bedürfnisse der Hunde angeht, ne, also ich glaube, dass ich die schon groß gut abgedeckt kriege. Nur wenn du am Ende jetzt so einen Hund immer fragen würdest, ne, also in Bezug auf den Rüden zum Beispiel, der wird wahrscheinlich rein von der Bedürfnisbefriedigung her ein bisschen mehr Freilauf für sich gerne haben wollen. Das geht aber nicht. Also der ist nicht immer im Freilauf. Der ist an vielen Stellen in seinem Leben angeleint, aus Gründen der jagdlichen Motivation, weil ich das einfach nicht verantworten will. Und ich
heißt
glaub,
kurze Leine, Schleppleine, Flexileine unterschiedlich?
Oder ja, unterschiedlich. Das? Also bei dem Wetter, also darf ich das sagen, habe ich auch eine Flexileine manchmal, wenn ich ja, keine
natürlich.
Dreckigen Finger kriege. Ja, also der Hundetrainer ja. Mit der Flexileine. Also auch manchmal einfach je nachdem, also um die Jahreszeit zum Beispiel tendenziell eher an der langen Leine dann auch, aber angeleint, ne, dass er halt einfach sich immer ein bisschen bewegen kann. Im Sommer später, je nachdem, wo wir sind, dann auch im Freilauf, das passt. Aber wenn ich viel Feld habe, ne, also im Wald ist es tatsächlich bei uns in NRW dann nicht so das Problem mit ihm. Aber Feld und Sicht und so und Weite, da wäre der dann bei mir wieder an einer Flexi oder an einer normalen Führleine oder sowas. Ne, einfach zur Absicherung. War mit der Hündin kein Thema. Die war da wirklich sehr, sehr, sehr zuverlässig. Und das ist, da würde ich sagen, da ist es die Anpassung, also da habe ich dann tatsächlich manchmal auch ein bisschen wie ein schlechtes Gewissen, dass ich da den Bedürfnislage des Hundes nicht so erfüllen kann, wie es vielleicht für ein geileres Leben für ihn wäre. Andererseits, ich meine, er hätte sich ja auch anders entscheiden können. Ne? Er hätte ja auch mal den Weg des folgsamen Hundes einschlagen können. Nein, hätte er nie. Das hätte er nicht gekonnt.
Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag? Also vielleicht hast du da so ein paar Beispiele, die auch vielleicht die Hörerinnen interessieren könnten. Wie ist es bei der Hundetrainerin? So, ja. Also was hast du feste Spazierzeiten, wo du mit den Hunden rausgehst, feste Fütterungszeiten? Oder lebst du dein Leben und wenn du sagst, ey, hier ist gerade ein Napf und ich habe jetzt Zeit zu füttern und ich glaube, die haben heute noch nichts gegessen, dann tust du was in den Napf rein? Oder wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
Ja. Ich muss gerade mal kurz überlegen. Also ich glaube, es sind relativ kreative Tagesabläufe bei uns, würde ich das einfach beschreiben. Also wir stehen auf. Das Erste, worum ich mich wirklich kümmere, ist, dass die Hunde, weil wir keine Terrassentür im Garten haben, dass die einmal rauskommen morgens, also kurz anziehen, dass sie einmal ihre Blasen leeren können. Und dann habe ich für mich erstmal so meine große Schuldigkeit in Richtung der Hunde getan. Dann gucke ich, wenn das Essen, wenn ich es vergessen habe, aufzutauen, dann müssen sie halt nochmal warten. Dann muss ich vielleicht kurz in den Keller es holen. Dann gucken wir mal, manchmal ist es ja auch schon fertig und dann kann ich es ihnen direkt hinstellen. Das heißt, es gibt da keine, also bei uns jetzt keine festen Fütterungszeiten. Auch so mit abends, also manchmal, wenn ich um 3 oder 3:30 von der Runde komme, gibt es danach halt das Abendbrot. Und wenn die halt zum Beispiel ausfällt, weil ich einen normalen Arbeitstag habe und ich dann vielleicht erst um 19 Uhr von der Arbeit komme und der Rüde mich in der Regel ja immer mit zur Arbeit begleitet, dann kriegt er halt dann erst Essen. Und dann hat der andere Hund vielleicht schon gegessen oder muss auch warten bis dahin. Oder generell so Tagesabläufe. Ich habe auch keine Gassi-Zeiten, keine festen. Das, immer wenn es passt und wie es passt. Gerade auch, wie es dann in den Trainingsalltag einzugliedern ist. Ne? Also manchmal hat man ja mal ein Halbstündchen Zeit. Manchmal ist aber auch ein Erstgespräch, was man mit den Hunden geht. Ja, wie eine Gassi-Runde, wo die dann einfach mitlaufen können.
Hast du die dabei in Beratungsstunden?
Ja, die Hündin hatte ich vor allem immer dabei in Erstgesprächen. Den Rüden aus Gründen nicht, weil den kann ich halt dann so schlecht ableihen. Und wenn ich mit einem Auge bei meinem Hund sein muss, dann ist es, finde ich, nicht fair den Kunden gegenüber. Das heißt, der ist dann eher so ab der zweiten Stunde mit dabei. Ne? Dann lege ich den auf so eine Decke oder ist der Ablenkungshund oder Social Walks oder Gruppenstunden können sie mit dabei sein. Bei den Sozialkontaktstunden sowieso, ne? Da brauche ich die ja auch. Und bei den Welpenstunden. Das heißt, sie sind da viel mit dabei. Und da haben wir ja auch schon eine krasse Flexibilität für Tagesabläufe. Ne? Weil der eine Tag ist so, der andere ist so. Und manchmal gibt es dann halt auch, wenn der Tag voll war, keine großen exklusiven Gassi-Runden. Die mache ich dann an meinen freien Tagen manchmal. Oder ich sag's dir, wie es ist, manchmal auch dann nicht. Weil wenn ich dann das, wenn es hier Hunde und Katzen wieder regnet bei 4 Grad, ich hatte anstrengende 5 Arbeitstage hinter mir. Und dann ist der Hund vielleicht auch ein bisschen geschafft, weil er viel mit dabei war. Dann machen wir dann mal auch vielleicht 2 Tage am Stück 3 kleine Runden, um das Nötigste so zu erledigen. Und da finde ich, dann sind die dann, also unsere Hunde, cool gewesen, weil sie dann auch keine Ansprüche haben. Und ich möchte auch dann ehrlicherweise keinen Hund haben, der dann noch Ansprüche hat. Ein Pausentag muss der auch genießen können. Also wirklich auch als Pausentag. Und ich glaube auch, dass die sehr dankbar darüber waren, wenn die dann hier chillen konnten in der Wohnung und dann nicht viel passiert ist. Oder wenn ich vielleicht auch mal krank bin. Ne? Dann brauche ich keinen Hund, der dann großen Anspruch hat, weil ich habe dann irgendwie, finde ich, das Recht, dass ich mich dann erstmal um mich kümmern muss, damit das wieder funktioniert. Ne? Und ja, das klappt sehr gut und ich finde, da passen die sich dann echt gut an. Dass sie sagen, gut, dann passiert heute halt hier nichts. Und das finden die auch okay. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass sie da irgendeiner Form drunter leiden, wenn ja normale Bedürfnisse wie mal rausgehen und fressen ja irgendwie erfüllt sind, ne? Dann einfach mal nichts tun und zu chillen. Ist, glaube ich, wichtig auch für Hunde.
Wie nimmst du das bei deinen KundInnen wahr? Also in welche Richtung berätst du meistens eher? Mehr in Richtung, passt euch mehr an die Hunde an oder traut euren Hunden mehr Anpassungsfähigkeit zu oder schließt sich das vielleicht gar nicht unbedingt aus?
Es gibt wahrscheinlich beides irgendwie. Die meisten, die ins Training kommen, wenn wir jetzt mal so von den verhaltensauffälligen Hunden ausgehen, da ist es ganz oft tatsächlich, dass der Mensch beginnen darf, mehr Anpassung vom Hund zu fordern. Ich kann ein Beispiel machen. Also Kunden, die sind sogar umgezogen für ihren Hund. Ne? Und ein Wohnungswechsel für den Hund bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass eine Verhaltensänderung einhergeht. Das heißt, das ist ja wirklich ein frommer Wunsch zu denken, wenn dem Hund dann ein Auslauf in einem Garten ermöglicht wird, dass sich Verhalten irgendwie ändert. Und die Anpassung, die ist entstanden, als der Mensch angefangen hat, Raum für Anpassung zu schaffen. Und dann konnten wir Verhaltensänderungen feststellen. Die lag ja nicht an dem Wohnungswechsel oder an dem Ortswechsel. Ne? Also das ist
bei
ja,
was für ein Verhalten jetzt? Also von was für ein Verhalten sprichst du da?
Da ging es um sowas wie alleine bleiben. Ja, es ist jetzt ein bisschen, also ist jetzt ein bisschen länger, die Geschichte zu erläutern, warum ein Wohnungswechsel da notwendig war. Aber es lag ein hoher Druck auf den Menschen, weil der Hund sehr laut war und nicht alleine bleiben konnte. Und ein Wohnungswechsel, also ne, vielleicht abstrakt gedacht, dass der Hund sich dann vielleicht wohler fühlt und dann nicht so vokalisiert, wenn er alleine ist. Ne? Und nein, das klappt natürlich nicht. Also vielleicht klappt es mal. Aber das ist ja natürlich eine krasse Anpassung des Menschen an den Hund. Ne? Aber das klappt meistens so rum nicht. Das heißt, er sollte sich ja mal von frei machen, dass man viel tun muss für den Hund, weil in der Regel ist es so, dass die Kunden ja schon sehr viel wirklich tun. Die ermöglichen ja auch schon sehr viel und machen sehr viel, dass es den Hunden gut geht. Und er bleibt der Mensch oft auf der Strecke. In vielen Belangen, ne? Aus schlechtem Gewissen heraus tatsächlich. Ich habe es ja auch gerade schon mal gesagt, ich habe ja auch manchmal ein schlechtes Gewissen, aber ich glaube, das ist ja normal, als normales fühlendes Wesen, dass man hier und da mal ein schlechtes Gewissen hat. Also, ne, auch mit einem Partner oder Partnerin denkt man ja auch manchmal, auch lange schon keine Zeit mehr irgendwie füreinander gehabt. Schlechtes Gewissen stellt sich doch immer ein, wenn man irgendwie da ein sozial zugänglicher Mensch ist. Deshalb, schlecht Hund gegenüber das zu haben, ist ja per se auch nichts Schlechtes. Aber das darf ja kein dominierendes Konstrukt sein im Alltag, ne? Dass man Dinge tut aus schlechtem Gewissen und oft aus dem Antrieb des schlechten Gewissens heraus.
Vor allem dann auch Dinge nicht tut.
Ja, ja, voll, voll.
Oder sie dann an einer komischen Stelle tut, weil sie doch aufplatzen oder so.
Zum Beispiel, zum Beispiel. Und sich selber da auch wichtig genug zu nehmen und wichtig genug zu machen, um zu jemandem zu werden, wo der Hund sich auch gerne anpassen kann. Ne? Weil das tun sie ja in der Regel. Ne? Wenn sie dann irgendwie wissen, was wir von ihnen möchten und sie sich dann ja viel besser darauf einstellen können, ne? Und dann am Ende ja auch ein besseres Leben, weil in der Regel auch entspannter führen können, ne? Weil ja auch allein sich dieses Gefüge mit dem Menschen dadurch ja auch entspannt. Ne? Wenn immer Druck auf dem Kessel ist, weil irgendwas nicht läuft, funktioniert das ja für beide ja irgendwie oft nicht. Ne?
Ja. Das heißt, so als Fazit würdest du sagen, dass viele Menschen ihrem Hund ein bisschen mehr zutrauen können, was die Anpassungsfähigkeit ist und vielleicht gar nicht so die Option noch nicht erlebt haben und dann nicht sehen, was da geht?
Ja, vielleicht muss man Hunden nicht so viel vorkauen, wie es oft gemacht wird. Ich habe ja jetzt auch wieder diesen Welpen, ne? Ja, der hat ja schon so ein paar Erfahrungen gesammelt, weil wir einfach uns das mal erstmal angeguckt haben. Also und jetzt keine Sachen, wo schlimme Sachen passieren, um Gottes Willen. Es geht ja nicht um Gefahren. Wir lassen den ja nicht ins offene Messer laufen. Aber so einfach Sachen, wo der Hund einfach am Rande der Verzweiflung war er wegen den zwei Kellertreppen, zwei Stufen, die in den Keller reinführen. Aber wirklich, es war herzzerreißend süß. Dieser Hund, wirklich am Rande der Verzweiflung. Und wir standen da zu dritt, also mit unserem anderen Hund und haben gedacht, kommt er denn nicht? Und Treppenlaufen kennt er schon, ne? Also der kann schon durchaus mal 3-4 Treppen am Stück raufhopsen. Und da einfach den Hund dann nicht aus der Verantwortung zu nehmen, da selber auch mal eine Lösung entwickeln zu dürfen, ne? Also alles im Rahmen natürlich. Und das ist ja auch in Bezug auf Problemverhalten dann absolut gewünscht, dass der Hund selber mal auf eine gute Idee kommt. Nur müssen wir oft den Rahmen erstmal schaffen und dadurch für unsere eigene Anpassung in Richtung des Hundes vielleicht mal verlassen und aufgeben. Sonst ist kein Raum dafür da.
Was würdest du denn sagen, wie anpassungsfähig sind unsere Haushunde an unser Leben? Das ist jetzt super allgemein.
Das ist voll allgemein.
Ja, das ist voll allgemein. Wir können das auch gerne, nee. Du kannst ja auch gerne mal also als Beispiele unterschiedliche Rassen raussuchen.
Ja.
Oder sagen, unterschiedliche Geschichten, die du vielleicht da zum Kopf hast, um das so ein bisschen zu verdeutlichen.
Also der Hund als solcher ist halt total anpassungsfähig, genau wie der Mensch als solcher, ne? Deshalb ist ja auch mit ein Grund, warum das hier mit uns beiden hier so gut funktioniert. Hunde leben so ziemlich auf der ganzen Welt, genauso wie Menschen. Das heißt, sie können sich an klimatische Verhältnisse anpassen. Hunde können sich super anpassen. Sonst wird das ganze Konzept von Hunde verkaufen, sag ich mal ganz simpel, oder von Auslandstierschutz auch gar nicht funktionieren. Ne? Kommst du von A nach B als Hund, dann kannst du dich ja auch nicht hinstellen und sagen, oh Gott, das will nicht, komm nicht klar. Es geht nicht mehr. Nein, er passt sich an, weil er natürlich irgendwie weiterleben will und muss, ne? Und das sind sie. Das kann man auch, glaube ich, genauso, also Hunde sind total anpassungsfähig. Und ich glaube, man kann das auch genauso allgemein sagen. Natürlich immer im Kopf haben, dass es mal immer ein Individuum geben kann, wo es halt nicht so möglich ist, ne? Gibt's garantiert. Was wir auch im Auslandstierschutz, weil ich es gerade schon mal gesagt habe, ja hier und da feststellen, ne? Nur generell ja. Es hat sich doch einfach über die Evolution so entwickelt, dass es ein sehr anpassungsfähiges Lebewesen ist, in seinem individuellen Leben sehr anpassungsfähig ist und kognitiv da auch in der Lage ist, bewusst einfach Sachen zu entscheiden und zu machen und sich anzupassen. Finde ich schon.
Und ich meine, stammt ja auch einfach von einem Stammvater ab, der da auch schon einiges mitbringt an Anpassungsfähigkeit, ja, auf eine Art. Ne?
Ja, und wo du gerade halt sagst, verschiedene Rassen haben dann wieder verschiedene Dispositionen, sich anzupassen. Es gibt welche, die können halt nur ihrs besonders gut und können natürlich sich nicht entwickeln zu was anderem. Aber das ist halt dann die Frage, inwieweit ist das dann, also Anpassung ist ja nur möglich in dem, was da überhaupt halt genetisch vorgegeben ist. Also jetzt mal abgesehen von der Rasse, ist auch bei uns genauso. Es gibt halt Menschen, die sind ein bisschen flexibler aufgestellt als Typ und welche, die sind es halt nicht so. Und das ist doch auch okay. Aber so im Generellen und im Notfall geht es ja immer. Ne? Ja.
Was würdest du sagen, wo sind denn die Grenzen der Anpassungsfähigkeit von Hunden?
Ich glaube, selbstverständlich legt die Genetik erstmal fest, wie weit sich das Individuum jeweils entwickeln kann. Ne? Also das heißt, wir haben da irgendwie einen Rahmen von bis ist möglich. Der ist voreingestellt, werkseitig, da können wir gar nicht viel machen. Aber wir haben da irgendwie so eine Range, in der wir uns bewegen können. Heißt, wenn wir gerade vielleicht von so Sachen ausgehen wie bestimmte Rassehunde, wo bestimmte Merkmale und Verhaltensweisen halt einfach genetisch fixiert sind, kommen wir ganz oft dann nicht raus aus den Sachen, die da schon voreingestellt sind. Das ist das eine. Und zum anderen natürlich auch nochmal Persönlichkeitsmerkmale, die da wiederum auch mit reinspielen können, ne? Die sich mit den über die Rassezucht fixierten Geschichten, die da ja auch noch mit reinspielen. Also heißt so ein, ich nehme nochmal meine Hündin als Beispiel, ne? Die war jetzt ja nicht so geschmeidig mit Kindern. Hätte ich da diesen Wunsch gehabt, als sie ein junger Hund war, aus ihr einen Pet Dog oder was auch immer zu machen, da wären wir wirklich auf der Nase mitgefallen, ne? Auf ganz vielen Ebenen. Da hätte sie sich nicht anpassen können. Da wäre sie nicht in der Lage gewesen, sich da irgendwie drauf einzustellen, auf das, was ich da gefordert hätte. Oder einen viele Jachthundetypen, ne? Also die können halt auch nicht jagen, das geht halt nicht, ne? Weil das einfach auch schon vorprogrammiert ist. Und es ist halt ganz viel Management, wenn du sagst, du hast einen Hund, einen Vollgebrauchsjagdhund, den du aus irgendwelchem Grund auch immer nicht jagdlich führen willst, den da einfach einzustellen in dem Rahmen, dass du sagst, ich möchte nicht, dass du jagst. Das ist halt eine Lebensmanagement-Herausforderung einfach, ne? Solche Dinge halt. Also einmal das, was wir Menschen mit den bestimmten Rassen haben wollten, das gibt auf jeden Fall Grenzen vor. Plus halt die Sache, ne, in jeder Rasse gibt es ja dann auch nochmal verschiedene Typen, verschiedene Merkmale. Oder du hast es ja vorhin auch mehrfach gesagt, der rumänische Demutsstratege, ne, der wird halt selten ein Hund werden, der offen auf alle Menschen zugehen kann. Das hast du dann vielleicht eher beim Labradudel, der vielleicht eher so ist. Der es vielleicht auch schon eher in eine Richtung macht, die fast ein bisschen zu offen und freundlich werden kann. Ne? Ja. Da sind, denke ich, die Grenzen. Viele.
Das heißt, wir haben einmal jetzt so festgestellt, einmal so die Alltagsanpassungsfähigkeit und Grenzen und einmal so die Sachen, die jetzt vielleicht auch dann auf gewisses Problemverhalten dazu kommen, wo wirklich die genetische Disposition einfach für also ihre Grenzen aufweist, wo es dann nicht weitergeht. Zum Beispiel, man kann nicht aus jedem Hund einen Therapiebegleithund machen und man kann auch nicht aus einem Hund, der gar nicht jagen will, einen super Jagdhund machen oder einen Vorsteher oder sonst was. Das geht ja in jegliche Richtung. Wenn wir uns jetzt aber diese Alltagssachen angucken, würdest du zum Beispiel sagen, man kann jedem Hund beibringen, alleine zu bleiben?
Ja, ich denke, wenn man es früh macht, ja. Ich glaube, ein Hund mit gewissen Vorerfahrungen, der vielleicht schon ein gewisses Alter hat, vielleicht nicht mehr. Ne? Aber so, wenn wir jetzt mal von so einem jungen, relativ normalen Welpen ausgehen, es könnte aber auch da je nach Rasse wieder schwieriger werden. Ne? Also wenn wir mal so von so einem Meutehund oder sowas ausgehen, da könnte ich mir das durchaus auch mal schwieriger vorstellen, als bei einem Hund, der vielleicht auch vom Typus her eher so ein Einzelgänger-Typ ist. Ne? Also Hunde brauchen ja den Menschen und die brauchen jetzt nicht zwingend andere Hunde. Also schon sinnvoll, ne? Aber jetzt, so wie wir uns sie herangezüchtet haben, sind sie doch sehr nah beim Menschen. Ich denke schon, dass das geht, auch wenn es viel Arbeit ist, ja. Aber eventuell ist bei manchen einfach der Zug abgefahren. Ne? Also weil einfach schon zu viele Erfahrungen da sind, die das nicht mehr möglich machen. Also nicht stressfrei.
Das heißt, wenn man jetzt den Hund schon früh bekommt und der Hund jetzt noch nicht so alt ist, dann ist es bei ganz den allermeisten Hunden möglich, sie alleine zu lassen. Und das ist eher ein Trainingsthema, aber es gibt immer überall Ausnahmen. Kann man so zusammenfassen?
Ja, ich meine, die Ausnahmen gibt es immer. Ne? Ich meine, das, wenn wir jetzt uns zu Totalaussagen verleiten lassen, dann wird es eh schwierig, weil dann ist es ja auch irgendwie alles gar nicht mehr. Es ist nicht glaubwürdig, weil wenn wir da pauschalisieren, das funktioniert nicht. Ne? Aber ich denke, ja, wenn wir sagen 99,5% oder vielleicht sogar 9. Mit dem Kleinen haben wir auch am ersten Tag angefangen. Das sieht dann so aus, wie die anderen drei Lebewesen verabschieden sich mal schon mal Richtung Küche, Flur und Schlafzimmer und die Tür wird einfach mal für 2 Minuten vor der Nase zugemacht. Der hört uns, wir sind da. Da muss er einfach mal kurz mit diesem komischen Gefühl leben. Und das hat er ganz gut gemacht. Ne? Und das muss man einfach ausbauen. Und dann gehen alle wieder rein und alles ist ganz normal. Mhm. Ja, das Training. Ne? Und es gibt ja auch sicher Menschen, denen fällt es einfacher, alleine zu sein als anderen. Und da gibt es Unterschiede.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Als letzte Frage kommt die gute Podcast-Fee. Mhm. Wenn du 3 Wünsche für die Hundewelt frei hättest, was wären deine 3 Wünsche?
Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, weil ich bin ein großer Freund von Rassehunden, die Rassehund-Thematik noch irgendwie, dass wir da so ein bisschen die Kuh vom Eis kriegen. Und zwar jetzt nicht nur in Bezug auf die offensichtlichen Qualzuchtmerkmale, ja, sondern auch auf die Dinge, die irgendwie in den Rassen schon schwelen, die noch gar nicht so sichtbar sind, aufgrund von zu engen, zu kleinen Genpools, eventuell geschlossene Zuchtbücher, solche Dinge, die da einfach nicht so beitragen, dass diese Hunde dauerhaft gesund bleiben. Und das fände ich sehr schade, weil ich finde nämlich die entstandene Vielfalt durch die Rassen, finde ich gut, ja, durch die Hunderassen, das finde ich super, mir gefällt das sehr, aber da einfach im Verhalten und in Gesundheit den Bogen nicht so überspannen, da müsste eine Reißleine irgendwie gezogen werden und ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht schon zu spät ist, weil viele Dinge ja auch schon da sind, die man noch nicht sehen kann in Bezug auf Gesundheit, das würde ich mir wünschen für die Hundewelt hier bei uns, ja. Der zweite Wunsch, der da vielleicht so ein bisschen mit reinspielt, ist, dass man den illegalen Welpenhandel und Hundehandel und diese Vermehrergeschichten, dieses sinnfreie Verpaaren von Hunden und unter die Menschen bringen und da nochmal billigend in Kauf nimmt, dass sie krank sind, das würde ich jetzt bei der ersten Geschichte, die ich da gesagt habe, mal unterstellen, dass die Leute, die ich damit meine, mit ZüchterInnen, die da schon Fokus drauf legen, dass das nicht passiert, aber bei den Vermehrern, wo es billigend in Kauf genommen wird, dass wir dieser ganzen Lage auch irgendwie mal Herr werden. Und dass gleichzeitig, selbst wenn es über Gesetze passiert, die sich verschärfen, dass wir da alle nicht vielleicht noch drunter leiden. Weil, ich würde mal als ein Beispiel machen, diese letzte Novellierung, wo es dann dazu führte, dass Hunde ja über die Grenzen nur noch ab einem gewissen Alter, nämlich wenn sie die Tollwutimpfung haben, verbracht werden dürfen. Das macht es mir zum Beispiel ja unmöglich, einen Hund im Ausland zu kriegen als jungen Hund, also als 8 Wochen alten Welpen. Und wenn ich jetzt mal auf so eine Rasse gehe, die ich ja habe und hatte, die Thai Ridgebacks, wenn der Sozialisierungszug abgefahren ist, wird es da nämlich schwierig mit der Anpassung von den Hunden, wenn sie da mit 5 Monaten kommen. Und dann ist Anpassung bei denen, ne, wieder schwieriger möglich. Also dass dann halt vielleicht auch, wenn sich Gesetze entwickeln, dass wir nicht alle dann Nachteile davon haben. Das fand ich auch, vielleicht ist das jetzt auch sehr spezifisch, aber ich finde es schwierig, weil es leider bisher noch nichts für mich Spürbares gebracht hat. Oder vielleicht ist es auch nur eine Wahrnehmungssache.
Ja, müsste man auf jeden Fall diskutieren. Ja.
Ja. Und das Letzte wäre, ich würde einfach mir wünschen, dass Menschen einen ganz natürlichen Umgang mit Hunden finden. Das ist so simpel und, glaube ich, vielleicht doch so fast schwierig geworden im Moment. Ich finde das manchmal doof zu sagen in dieser Zeit, aber vielleicht ist es in dem Fall mal eine gute Formulierung.
Was ist denn natürlich beim Hund? Also bei einem domestizierten Tier, was ist da natürlich?
Ja, natürlich im Sinne von, dass ich ein kommunikatives Mittel wähle, dass der Hund es verstehen kann. Und so simpel, also ich habe, also es nicht zu zerdenken, es nicht zu verkopfen, nicht, also wenn wir jetzt von unserem jungen Welpen hier ausgehen, da kann ich doch einfach mal im Nahbereich, wenn er da ist, mal über ihn zurückholen, was regeln und ich muss, also wenn er wegdenkt, vorhin wollte er zu einer Nachbarin hinlaufen und dann habe ich ihn mir zurückgeholt einfach, um ihm zu kommunizieren, so, dass er, ich möchte, dass er bei mir bleibt und da keinen großen Aufbau für so eine natürliche Sache, bleib doch mal kurz bei deinem Menschen zu wählen, sondern etwas, so wie man ein Kind einfach kurz dann an der Hand festhält, nee, bleib mal hier. Nur bei dem Hund würde ich gar nicht sagen, bleib mal hier, weil das versteht er ja eh nicht. Den halte ich einfach nur an der Hand fest und sage, bleib mal hier. Über eine direkte körperliche Verbindung. Sowas meine ich. Ohne großen Plan, sondern so aus dem Bauch heraus einen natürlichen, netten Umgang mit dem Hund. Das würde ich mir wünschen. Es fällt mir halt nur manchmal auf, dass es so manchmal bei den Menschen gerade in so eine dolle Verunsicherung gemündet ist, wenn sie ins Training kommen und sagen, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, weil sie sehr viele Dinge vielleicht, nicht unbedingt, sehr verkopft gemacht haben.
Ich weiß nicht, was ich darf.
Ja,
das oder ist was ganz ich, häufig.
Ja.
Dass die Leute, also ich habe das ganz häufig, dass die Leute aus dem Training rausgehen und sagen, jetzt weiß ich wieder, was ich darf.
Ja.
Irgendwie so, ja. So. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass man denen beibringt, irgendwie doll zu strafen oder so,
nein,
sondern so ein
nein.
Gefühl, was, nein. Also so ein intuitives ja. Gefühl über, ja. Für Kommunikation.
Ja. Ja, genau. Es geht um einen natürlichen Zugang zum Hund, eher sowas, ne? Ja, das wäre schön. Ich glaube, damit würden sich viele Dinge gar nicht entwickeln. Vielleicht würden sich manche Probleme so gar nicht entwickeln.
Mhm.
Weil gut gemeint ist es oft von den Menschen. Ja. Das da braucht sich keiner vorwerfen. Das ist oft so.
Mhm. Ja.
Das wären meine drei Wünsche.
Sehr schön. Dann danke für deine drei Wünsche. Ich gebe sie weiter an die Podcast-Fee. Und vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Wir hören uns auch noch für eine weitere Folge zum Thema Problemhunde. Da genau. Freue ich mich drauf.
Freue ich mich auch. Danke dir.
Dann mach's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war sie, die Folge mit Silvia Kretschmann. Und um jetzt das entstandene Podcast-Loch zu füllen, empfehle ich euch nochmal in die alten Folgen reinzuschauen. Da sind einige Schätze dabei, die man vielleicht noch nicht gehört hat oder sich nochmal anhören kann, wie zum Beispiel Belohnung und Bestrafung, ein emotionales Thema, oder auch, wann macht Futterbelohnung Sinn? Bin ich gut genug für meinen Hund? Oder natürlich auch unsere viel diskutierte Wording-Reihe. Vielen Dank an dieser Stelle für das zahlreiche Feedback zur letzten Folge zu den Studien. Die Studien sind jetzt auch übrigens in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr uns Feedback zu einer Folge schreiben wollt, dann findet ihr uns auf Instagram unter canis_kynos und mich unter Jona und die Hunde Jona mit I. Dort sammle ich auch bald wieder für die nächsten geplanten Folgen eure Fragen in einem Fragesticker in meinen Stories. Wenn ihr jetzt mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut unbedingt vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!